So weit ist es also schon mit dir gekommen, beschimpft der Pfarrer einen kleinen Jungen. Du hast Schokolade gestohlen. Weißt du denn nicht, dass es ein Wesen gibt, dem nichts verborgen bleibt, das alles sieht und alles weiß und von dem ich selber nur ein elendes Staubkorn bin? Schluckst der Junge. Doch, ich weiß, es ist die Frau Pfarrer. Ja, wisst ihr, warum ihr jetzt gelacht habt? Warum habt ihr gelacht? Man hat etwas anderes erwartet. Genau. Wir haben etwas anderes erwartet. Ihr habt gelacht, weil ihr einerseits die Anspielungen verstanden habt. Ihr wisst, was ein Pfarrer ist. Ihr wisst, dass Schokoladestehlen nicht gut ist. Und ihr wisst, was die Frau Pfarrer ist, dass es eben seine Frau ist. Und in dieser Kombination, weil ihr all diese Anspielungen kennt und man diese ein bisschen durcheinander wirft, entsteht ein Witz. Und deshalb habt ihr gelacht. Ihr habt diese Geschichte verstanden. Alle Elemente dieser Geschichte waren euch vertraut. Und die überraschende Pointe hat natürlich dann diesen Lacheffekt ausgelöst. Ich muss also ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich den lese zu Hause, muss ich jedes Mal wieder lachen. Genau. Also das löst so diesen Effekt aus. Es ist nicht nötig, euch diesen Witz zu erklären. Müsste ich euch diesen Witz erklären, dann wäre es ein schlechter Witz. Das ist mir nämlich gestern passiert, da habe ich einem angerufen und dann habe ich einen Witz gemacht und dann hat er den überhaupt nicht verstanden, habe ich versucht zu erklären, was ich jetzt eigentlich gemeint habe und da habe ich gesagt, komm, wir lassen es. Es war eigentlich ein Witz. Dann sagt er, aha, es war ein Witz, das habe ich nicht gemerkt. Es war also ein schlechter Witz. Der hat die Anspielungen nicht verstanden, die ich verwendet habe. Und genau so verhält sich das mit Gleichnissen. Die meisten Gleichnisse, die Jesus erzählt, lösen beim Zuhörer, beim damaligen Zuhörer, eine direkte Reaktion aus, eine direkte Betroffenheit. Sie verstanden sofort, was Jesus damit andeutete. Als Jesus den Pharisäern und Priestern Gleichnisse erzählte, hatten sie sofort verstanden, dass Jesus ihr falsches Verhalten anprangerte. Obwohl Pharisäer in diesem Gleichnis gar nicht vorkamen, diesen Gleichnissen nie erzählte. Aber die Pharisäer haben es gemerkt. Als die führenden Priester und die Pharisäer diese Gleichnisse hörten, war ihnen klar, dass sie damit gemeint waren. Es war ihnen sofort klar, sie waren außer sich verärgert. Sie wollten Jesus am liebsten packen, einsperren und töten. Nur haben sie Respekt vor dem Volk gehabt und haben es dann noch unterlassen. Wenn Jesus Gleichnisse erzählte, löste das meist unmittelbare Betroffenheit aus. Es sind Geschichten, die sich im Lebensumfeld der Zuhörer abspielen. Diese Geschichten beinhalten immer überraschende Elemente und Wendungen, die niemand erwartet. Aber sie sind immer bekannt, die Grundgeschichte. Und warum erkläre ich das? In dieser Predigtreihe beschäftigen wir uns mit verschiedenen Gleichnissen, die Jesus im Blick auf seine Wiederkunft erzählt. Und heute betrachten wir ein Gleichnis, das schon viele Deutungsversuche über sich ergehen lassen musste. Das ist das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Ich kann euch gestehen, ich hatte einen unglaublichen Respekt vor diesem Gleichnis. Als ich die Predigtreihe zusammenstellte, habe ich schon gedacht, oh, was sage ich zu den 10 Jungfrauen? Da gibt es so viele Interpretationen über das und wie erkläre ich das jetzt? Es sind die Jungfrauen, die an einem Hochzeitsfest teilnehmen wollen. Und schwierige Gleichnisse verleiten uns oft zu abenteuerlichen Spekulationen. Es wirft wird der Eindruck erweckt, dass das Gleichnis eine verborgene Botschaft beinhaltet, die wir zu entschlüsseln haben. So etwas für Insider. Gerade dieses Gleichnis der 10 Jungfrauen wird oft allegorisch, sagt man, ausgelegt. Das heißt, man nimmt für jeden Teil im Gleichnis, sucht man eine Entsprechung. Dann sagt man zum Beispiel, das ist den meisten von euch bekannt, das Öl, das die Frauen mit sich tragen, ist quasi allegorisch, steht für den Heiligen Geist. Ich komme dann noch dazu, hätten dann ein Problem, wenn das so wäre. Oder wenn die 10 Jungfrauen, dann der Bräutigam, der heiratet gerade die Braut, die Gemeinde Jesu ist normalerweise die Braut, aber jetzt wird hier im Gleichnis von diesen 10 Jungfrauen gesprochen. Also was sind denn die Jungfrauen, wenn die Braut die Gemeinde ist? Auch wieder ein Durcheinander. Gar nicht so einfach. Da mag es vielleicht interessant sein, es mag uns schmeicheln, dass wir etwas verstehen, das anderen verborgen bleibt. Dass wir eine Deutung bekommen, dass wir endlich mal verstehen, was man sonst nicht versteht. Doch wenn wir ehrlich sind, bleiben wir meistens verstört zurück, wenigstens ich. Und wir fragen uns, ob das wirklich alles so stimmt und ob es wirklich so kompliziert ist, dass ich so viele Erklärungen haben muss, damit ich einigermaßen verstehe, was das bedeuten könnte und trotzdem immer noch nicht wirklich weiß, was es bedeutet. Und oft, auch wenn das kein Christ gerne zugibt, wächst bei solchen spekulativen Auslegungen die Verunsicherung und die Angst vor dem, was kommen wird. Es wird unheimlich, weil wir spüren, das ist so kompliziert, so komplex und dann werden manchmal Dinge betont und dann denkt man, das kann doch mit dem nicht zusammenstimmen, aber man hat selber auch keine Lösung. Jesus wollte aber verstanden werden. Er gab seinen Jüngern und uns keine verschlüsselten Botschaften, die nur für Insider sind. Gleichnisse sind keine Rätsel, die wir lösen müssen. Und natürlich verstehen wir die Gleichnisse nicht so wie damals die Menschen, denn wir leben heute in einer ganz anderen Welt. Wir verstehen nicht alle Anspielungen automatisch, wie bei dem Witz, den ich euch erzählte. Deshalb müssen wir herausfinden, was die ersten Zuhörer verstanden hatten, als sie diese Geschichte hörten. Das ist der Schlüssel zum Verständnis eines jeden Gleichnisses. Und nun wollen wir sehen, ob uns das heute mit diesem Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen gelingt. Der große Rahmen der Erzählung bildet ein Hochzeitsfest. Entsprechend der damaligen Sitte wurde die Braut vom Haus ihres Vaters abgeholt vom Bräutigam und dann in das Haus des Bräutigams begleitet. So wartete die Braut auf ihren Bräutigam und sobald man hörte, dass der Bräutigam sich dem Haus nähert, machte sich die Braut auf und ging ihrem Bräutigam entgegen. Und da es meist schon dunkel war, in Israel ist es ja so, dass es praktisch Knall auf Fall einnachtet, also 6 Uhr, patsch, ist dunkel. Die haben keine Dämmerung wie wir. Tag, Sonne geht unter, ist die Sonne untergegangen, ist es dunkel. Und weil es meistens so war, wurde sie von Frauen mit Lampen begleitet. Diese Lichter waren auf Stangen gesetzt, waren Stangen, an deren Spitze sich eine Art Schale aus Kupfer befand, in die man Kleiderfetzen samt Öl und Baumharz tat. Einige Übersetzer bezeichnen deshalb diese Lichter als Fackeln, auch die Übersetzung, die ich benutze heute. Und mit diesem Hintergrund beginnt Jesus seine Erzählung. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Fackeln nahmen und den Bräutigam entgegengingen. Oder anders gesagt, wenn Jesus kommt, wird prinzipiell etwas Vergleichbares wie in dieser Geschichte der 10 Jungfrauen geschehen. Die erste Überraschung ist, dass sich diese Jungfrauen unterscheiden. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Das ist schon mal die erste Überraschung, wenn man die Geschichte hört. Und wie sich dieser Unterschied bemerkbar macht, erfahren wir auch gleich. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Nun, ob dieser Vorrat wirklich nötig ist und ob das nicht etwas übertrieben ist, war den Zuhörern nicht so ganz klar. Normalerweise genügte eine Füllung für diese Lampen. Und falls es unverhofft nicht reichen würde, wäre im Haus der Braut bestimmt irgendwo noch ein Ölvorrat, den man anzapfen könnte. Und nun trifft es tatsächlich zu, was niemand erwartete, dass der Bräutigam nicht kommt. Natürlich wusste man, dass man nie eine genaue Zeit weiß, wenn der Bräutigam kommt. Das hat so eine Verschiebung, immer kommt meistens später. Aber jetzt hat er die Toleranz überschritten. Jetzt musste man langsam schon darüber nachdenken und musste sich fragen, ob er überhaupt noch kommen wird und ob dieses Fest überhaupt stattfindet. Und als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Die Wartezeit war für die 10 Jungfrauen zu lang. Sie wurden sehr müde und schliefen ein. Die Törichten und die Klugen. Da gibt es keinen Unterschied. Und vielleicht dachten die Jünger, jetzt hat den Klugen der Vorrat auch nichts genützt. Sie schlafen und der Bräutigam kommt nicht, die Hochzeit wird nicht stattfinden. Soweit der erste Teil der Geschichte. Und bevor wir mit der Erzählung weiterfahren, möchte ich 3 Punkte klären. Erstens, das Hochzeitsfest ist ein Bild für die Zusammenführung der Jünger mit ihrem Herrn. Jesus ist der Bräutigam, es ist die Wiederkunft von Jesus, der die Gemeinde zu sich holt. Und zweitens, es ist wichtig festzustellen, wie sich die Törichten von den klugen Jungfrauen unterscheiden. Das wird uns am Schluss der Geschichte sofort klar, aber ich möchte jetzt das schon vorher klären oder erklären. Jesus erklärt nämlich in der Bergpredigt mit einem Vergleich, wer klug und wer töricht handelt. Er sagt, jeder, der mein Wort hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das ganze Haus hineinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Das sind die klugen Menschen, die auf Gott hören und entsprechend leben. Und wer ist töricht? Jesus sagt, jeder, der mein Wort hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten. Und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Es ist also die Reaktion auf die Gebote Gottes, die die Törichten von den klugen Menschen und somit denke ich auch Törichten von den klugen Jungfrauen unterscheidet. Und drittens müssen wir verstehen, um was für einen Schlaf es sich in diesem Gleichnis handelt. Die klugen und törichten Jungfrauen schliefen alle ein. Es gibt absolut keinen Unterschied, dass die Törichten früher eingeschlafen wären und die klugen erst nachher. Oder dass die Törichten tief schlafen und die klugen im Halbschlaf sind. Nein, sie sind einfach alle eingeschlafen, ganz normal. Oder eben, was normal ist. In der Bibel und in unserem Sprachgebrauch verbinden wir mit dem Wort Schlafen verschiedene Vorstellungen. Eine Vorstellung ist der Erholungsschlaf, von dem kommen vermutlich die meisten von uns heute Morgen. Das ist einfach nötig, den brauchen wir. Der ist sicher nicht gemeint. Eine weitere Verwendung ist der geistliche Schlaf. Bei diesem Schlaf verliert man die Sicht für die richtigen und wichtigen Werte im Leben. Deshalb gibt es verschiedene Weckrufe, die uns auffordern in der Bibel, die Augen vor der Wirklichkeit nicht zu verschließen, aufzuwachen und wieder zu begreifen, um was es überhaupt geht. Paulus schreibt in Paulus, wir dürfen nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Viele Ausleger meinen, dass bei diesem Gleichnis dieser Schlaf gemeint ist. Nur müsste man dann beantworten, warum die 5 klugen Jungfrauen auch eingeschlafen sind. Wenn das quasi ein geistlicher Schlaf ist, dann müsste man erwarten, dass die Klugen wach bleiben. Ich habe schon eine Auslegung gehört, die haben beide eingeschlafen, dann gibt es immer noch eine Gruppe, die wach geblieben ist. Spekulation. Sind einfach alle eingeschlafen. Deshalb meine ich, es kann nicht geistlicher Schlaf sein. Es kann nicht eine geistliche Umnachtung sein. Und Schlafen wird oft euphemistisch für den Tod verwendet. So schreibt Paulus, wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen über die entschlafen sind. Oder Jesus sagt zu seinen Jüngern, als Lazarus gestorben war, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Ich gehe davon aus, dass Jesus in diesem Gleichnis den Schlaf als Tod versteht. Die törichten und klugen Jungfrauen sind eingeschlafen. Sie sind gestorben, weil der Bräutigam so lange nicht gekommen ist. Die Jungfrauen sind die Menschen, die vor der Wiederkunft von Jesus sterben. Es ist nicht wie beim Gleichnis vom bösen und treuen Diener, die noch lebten, als der Herr kam, sondern es sind die, die verstorben sind, bevor er kommt. Die Jungfrauen haben das Fest verpasst. Es scheint so, als ob die Hochzeit ausgefallen sei. Und bei den ersten Christen war genau das eine unglaublich wichtige Frage. Was geschieht mit den Christen, die gestorben sind, bevor Jesus wiedergekommen ist? Was passiert mit denen? Das war eine spannende Frage für sie, eine Frage, die die Christen herumgetrieben haben. Und Paulus hat im Thessalonikerbrief darauf ihnen eine deutliche Antwort gegeben, das könnt ihr selber nachlesen. Die Geschichte nimmt nun eine überraschende Wende. Mitten in der Nacht ertönt plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt. Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen, wird gerufen. Die Hochzeit ist also doch nicht abgesagt. Der Bräutigam kommt, auch wenn ihn niemand mehr wirklich erwartete. Sie haben das Fest also doch nicht verpasst. Und dann muss alles schnell gehen. Die Jungfrauen wachten auf, alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Sie mussten schnell ihre Fackeln reinigen und Öl nachfüllen. Doch die Törichten hatten eben kein Öl zum Nachfüllen und forderten die Klugen auf, gebt uns etwas von eurem Öl. Unsere Fackeln gehen aus. So waren sie in Panik. Doch selbst wenn die Klugen hätten helfen wollen, es hätte keinen Sinn gemacht. Sie antworten, das können wir nicht, es reicht nicht, sonst wird es für uns noch für euch reichen. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Und da blieb den Törichten nichts anderes übrig, als zu versuchen, irgendwo Öl aufzutreiben. Und während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und dann wurde die Tür geschlossen. Was für eine Freude muss das gewesen sein für diese Jungfrauen. Sie sind bei dem Hochzeitsfest dabei, deshalb, dabei haben sie noch überlegt, ob das überhaupt noch stattfindet, als der Bräutigam nie kam. Und jetzt findet es trotzdem statt. Das Fest ist in Gang und sie sind dabei auf das Fest, auf das sie sich ein Leben lang gefreut hatten. Und einige Zeit später kommen die törichten Jungfrauen zum Haus. Vermutlich hatten sie immer noch kein Öl bei sich, denn in der Nacht einen Kaufmann zu finden, der Öl verkauft, wird ziemlich schwierig gewesen sein. Sie versuchen es jetzt trotzdem zum Fest zu kommen, doch die Tür zum Festsaal, mussten sie feststellen, die Türen sind verschlossen. Und so rufen sie, Herr, Herr, mach uns auf! Der Bräutigam hört die Rufe, aber er will ihnen die Türe nicht öffnen. Und die Begründung war nicht das fehlende Öl, was wir erwarten würden. Ich lasse euch nicht rein, weil ihr kein Öl habt, weil ihr meine Braut nicht begleitet habt. Das Öl ist das Problem. Es geht nämlich nicht um das Öl. Und hier bricht Jesus in der Erzählung, macht er wie den Übergang, wo vom Öl zum Eigentlichen. Der Bräutigam sagt nämlich, ich kann euch nur das eine sagen. Ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Mit anderen Worten, ihr seid gar nicht zu diesem Fest eingeladen. Eure Namen stehen nicht auf meiner Gästeliste. Weshalb soll ich euch öffnen? Was für ein Schock für diese törichten Jungfrauen. Den meisten ist ja mittlerweile klar geworden, dass Jesus hier von der Auferstehung spricht. Die Rufe, die die Jungfrauen aufweckten, werden die Rufe sein, die uns im Zusammenhang mit der Auferstehung, mit unserer Auferstehung begegnen. So schreibt Paulus den Thessalonikern, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaunen Gottes werden zu hören sein. Und daraufhin werden zuerst die Menschen aufstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Das ist der Ruf, der Bräutigam kommt und alle erwachen, alle, die im Glauben an Christus gestorben sind. Das sind die klugen Jungfrauen. Für die törichten Jungfrauen wird das ein böses Erwachen sein. Sie realisieren sofort, dass sie nicht vorbereitet sind und sie versuchen trotzdem, in den Festsaal hineinzukommen. Der Bräutigam sagt, erkenne sie nicht, erkennt die törichten Jungfrauen nicht. Sie sind nicht auf seiner Gästeliste. Und was er diesen Jungfrauen sagt, erinnert an das ernste Wort, das Jesus in der Bergpredigt schon mal sagte. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an diesem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen Wunder getan? Beachtlich, was diese Leute vorzuweisen haben. Es sind nicht Menschen, denen Religiöses fern lag. Sie handelten sogar im Namen von Jesus. Mit scheinbar hoher Autorität, prophetische Rede, Dämonen austreiben, Wunder tun. Wer solches vollbringen kann, der benötigt übersinnliche Kräfte. Das kann ein normaler Mensch nicht machen. Ein normaler Mensch kann nicht einfach Wunder vollbringen. Er kann nicht einfach prophetisch reden und kann nicht einfach, was sie da noch machen, Dämonen austreiben. Und Jesus antwortet diesen Leuten, die rufen, Herr, Herr, und solches vorzuweisen haben, ich habe euch nie gekannt, geht von mir mit eurem gesetzlosen Treiben. Mit anderen Worten, diese Leute sind noch nie mit Jesus zusammengekommen. Er kennt sie gar nicht. Sie haben wohl in seinem Namen gemeint, sie wirken in seinem Namen, sie haben seinen Namen verwendet, aber sie sind noch nie ihm begegnet, haben sich noch nie mit Jesus verbunden. Jesus kennt sie nicht, weil sie seiner Einladung nicht gefolgt sind. Sie sind seinem Ruf nicht gefolgt, obwohl die Einladung steht, bis heute, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurem Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Es ist also nicht schwierig. Die Gebote Gottes sind leicht, das haben wir schon letzten Sonntag angeschaut. Jeder Mensch kann sie einhalten, doch zuerst müssen wir auf die Einladung von Jesus antworten. Zuerst müssen wir uns von Jesus unsere Lasten und unsere Schulden abnehmen lassen. Erst dann wird das geschehen, dass die Gebote Gottes für uns leicht sind. Denn ab diesem Moment lebt Jesus durch den Heiligen Geist in uns. Und ich will den Verlauf ganz kurz aufzeigen. Wenn wir Jesus einladen, dann werden wir Kinder Gottes. Alle denen, die Jesus aufnahmen und in seinem Namen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist mal das Grundlegende. Und das ist die Frage, die jeder von uns stellen muss. Habe ich überhaupt Jesus schon mal eingeladen? Ist er in meinem Leben vorhanden? Bin ich wirklich ein Kind Gottes oder bin ich einfach christlich getoucht? So. Schön, wenn es christlich zugeht. Oder ist da etwas geschehen? Hat es eine Verbindung gegeben? Und wenn wir Gottes Kinder geworden sind, wird Gott durch den Heiligen Geist in uns leben, wie Paulus schreibt, weil ihr nun seine Söhne und Töchter seid. Durch das, dass wir Jesus eingeladen haben, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet, aber Vater. Der Geist, der in uns ruft, aber Vater. Ist es nicht etwas Wunderbares? Gott schenkt uns, wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Da ist eine Verbindung entsteht da. Und wenn Gott in uns lebt, dann sind die Gebote nicht schwer, denn Gott wird uns leiten, wenn wir das zulassen. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. So ist der Kreis jetzt wie geschlossen. Mit diesem Gleichnis sagt uns Jesus, dass wir mit der Zeit nicht kalkulieren sollten. Es ist nicht relevant, ob wir noch leben oder bereits gestorben sind, wenn er kommt. Das ist nicht entscheidend. Wenn wir gestorben sind, werden wir uns nicht mehr verändern können. Was zählt, das ist unser Leben hier und unsere Beziehung zu Jesus, die wir heute pflegen. Es ist nicht entscheidend, ob Jesus heute kommt oder in 100 Jahren, wenn ich heute sterbe, dann ist mein Leben abgeschlossen. Dann ist es irrelevant, wann Jesus kommt. Wichtig ist, dass wir heute so leben. Und deshalb sagt Jesus abschließend zu diesem Gleichnis, seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Lebt als Menschen, die in der Gegenwart leben und nicht mit der Zukunft kalkulieren, wann was kommt. Es ist ganz wichtig für uns, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir sollen so leben, dass Jesus heute kommen könnte. Und wenn wir sterben, bevor er kommt, werden wir nichts verpassen. Wir werden bei diesem großen Fest dabei sein. Wir werden sogar, die gestorben sind, werden sogar zuerst auferstehen. Und dann erst die noch leben, werden verändert werden. Das könnt ihr im Thessaloniker und im Korintherbrief nachlesen. Also die Hochzeit wird garantiert stattfinden. Das ist für uns wichtig zu wissen, dass wir wissen, der Bräutigam kommt garantiert und die Hochzeit findet garantiert statt. Die wird nicht abgeblasen. Und in der Offenbarung lesen wir, glücklich wer zum Hochzeitsmahl des Lammes, Lamm steht hier für Jesus, eingeladen ist. Auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Gottes Worte. Also diese Hochzeit wird stattfinden. Gott garantiert das selber. Konzentrieren wir uns in unserem Leben auf die Werte, die über unseren Tod hinaus von größter Bedeutung sind. Jesus sagte einmal, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Schauen wir voraus und lassen uns vom Ziel jeden Tag neu motivieren. Motiviert wird man nämlich vom Ziel her. Lassen wir uns neu motivieren, Jesus nachzufolgen und die Schätze zu sammeln, die ewigen Bestand haben werden. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, für diese Gleichnisse, die du erzählt hast, um uns aufzuzeigen, auf was es ankommt, wo wir die Schwerpunkte legen sollen in unserem Leben. Und vor allem, die uns immer eines sagen, du kommst in jedem Fall. Auch wenn wir das spät finden, auch wenn wir vielleicht denken, es wäre schon lange Zeit gewesen. Aber du sagst uns, und dein ganzes Wort sagt das, du wirst garantiert kommen. Und dieses Hochzeitsfest wird stattfinden. Und alle, die dich lieben, die werden dabei sein, ob sie nun jetzt noch leben oder ob sie schon gestorben sind. Und dafür danken wir dir. Und auf diesen Tag wollen wir uns freuen, denn das wird ein absolut großartiger Tag sein, der alles überstrahlen wird, was wir je in dieser Welt erlebt haben oder erleben werden. Wir danken dir für diese Perspektive, die wir im Leben haben. Amen.